Und damit willkommen bei einer neuen Ausgabe hier vom Suhrkamp Espresso. Sie wissen, wie das läuft. Wir haben ein Oberthema und das heutige Oberthema, ich glaube, wir hatten es noch nicht und wir behandeln auch dieses Gebiet so ein bisschen anders. Es ist nämlich heute das Riesengebiet der Biografien, der wir uns nähern. Allerdings nicht so klassische Biografien, sondern es geht um drei völlig verschiedene Formen biografischer Bücher. Und wir beginnen mit dem ersten Buch von Richard Bernstein, Denkerin der Stunde über Hannah Arendt. Frau Gilmer, Hannah Arendt, geboren 1906 in Hannover, studierte unter anderem Philosophie, emigrierte dann erst nach Paris, dann nach New York. Seit 1967 lehrte sie dann an der New School for Social Research, hat natürlich noch viele andere Sachen gemacht. Mhm. Aber warum ist das Denken dieser Frau heute noch so relevant?
Ja, also ich würde gerne ganz kurz vorher noch was sagen. In der Tat ist das keine richtige Biografie, dieses Buch von Richard Bernstein, sondern eher sozusagen werden die zentralen Gedanken von Hannah Arendt präsentiert. Natürlich fließt immer ihr Leben ein. Mhm. Das ist sehr interessant an ihrem Denken, dass es immer auch mit persönlichen Erfahrungen irgendwie verbunden ist oder davon inspiriert ist. Da steht jetzt aber nicht drin, wie ihr Großvater hieß und solche Sachen. Mhm. Genau, das Programm des Buches ist in der Tat zu schauen, zu prüfen, warum das Denken von Hannah Arendt noch so interessant ist. Und naja, ein Punkt ist, dass sie sich sehr früh oder was heißt sehr früh, aber sehr ausführlich, sagen wir mal, mit zwei oder drei Fragen beschäftigt hat, die heute noch wichtig sind. Die Frage der Totalitarismen, also wie entstehen sie, was sind die Vorformen, auch ein bisschen, was sind die Gegenmodelle. Mhm. Ein zweites Thema, was in dem Buch eine besondere Rolle spielt, ist Wahrheit und Lüge in der Politik. Und ein drittes Thema, was sie auch selber betroffen hat, ist die Frage von, also man könnte es im weitesten sagen, von Geflüchteten, von Personen, die sozusagen keinem Gemeinwesen zugeordnet sind aufgrund verschiedener Umstände und die keine Rechte haben, außer das Menschenrecht. Und das ist ja ein Thema, was wir heute sozusagen, also alle drei Themen spielen heute wieder eine Rolle und deshalb ist es aktuell sich mit ihr zu beschäftigen.
Aber wie geht das Bernstein an? Weil es gibt sehr, sehr, sehr viele Biografien über Hannah Arendt. Ich hab mal geschaut, irgendwie bei 20 habe ich aufgehört zu zählen.
Genau.
Und was macht er so anders?
Also was er macht, ist, er fokussiert sich tatsächlich auf ein paar der zentralen Themen, eben zum Beispiel die ich genannt habe. Auch Fragen von, wie entsteht eine politische Öffentlichkeit, was macht das Gemeinwesen aus? Selbstverständlich auch die Frage des Antisemitismus, also auch im Anschluss an eine Besprechung ihres Eichmann-Berichts, Eichmann in Jerusalem, sehr berühmt, sehr viel kritisiert. Und er macht es entlang von diesen verschiedenen Themenschwerpunkten, von denen er glaubt, dass sie für uns heute noch interessant sind. Und liest, also am Anfang gibt es so einen ganz kleinen Überblick über Leben, aber dann liest er sozusagen entscheidende Textstellen und prüft, also zeigt erst, in welchem Kontext sie damals entstanden sind und prüft sozusagen, inwiefern sie für heute noch interessant sind. Also es ist, ich finde, eine der besten Einführungen. Es ist wirklich keine große Biografie, aber es ist eine wunderbare Einführung in so ganz zentrale Gedankenmotive und Inspirationen von Hannah Arendt. Und das ist eben interessant, dass es vieles davon uns heute noch beschäftigt. Mhm. Insofern ist es natürlich auch ein Plädoyer, heute wieder Hannah Arendt zu lesen.
Also Einführung, aber vielleicht auch für Leute, die ansonsten in diesem Kosmos schon ein bisschen unterwegs sind. Vielleicht auch, dass sie was Neues.
Also ich würde eher sagen, es ist ein Buch, die für Leute, die schon mal gehört haben, irgendwie Hannah Arendt, das ist irgendwie eine interessante Figur, überall diese Bücher, Bestsellerliste mit allen möglichen Titeln, die aber erstmal ein bisschen Scheu haben, sich an die dicken Bücher ranzuwagen und erstmal so ein Grundgerüst verstehen wollen. Für solche Leute ist es. Wenn sie jetzt super Hannah Arendt-Expertin sind oder Experte, werden sie, glaube ich, in dem Buch jetzt keine, also geht schon, werden sie keine super neuen Sachen erfahren. Was ich ganz interessant finde, ist, also neben der Darstellung ihrer Gedanken, der Versuch, was lässt sich aktualisieren oder was ist für uns heute interessant, aktualisieren ist schwierig, übt er auch Kritik. Ja? Also er sagt auch an zwei, drei Stellen, also zwei sehr markanten Stellen in Bezug auf die Eichmann-Sache und auch in Bezug auf die Beurteilung Hannah Arendts der Diskriminierung von People of Color in den USA, inwiefern sie sich auch geirrt hat. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil das oft, es gibt ja eine Neigung zu Heroisierungen auch von Theoretikern. Und also er würde, glaube ich, nicht sagen und sagt es auch nicht, dass das jetzt alles noch genau so richtig ist. In vielen Sachen hat sie sich auch wirklich geirrt.
Die 1940 geborene französische Autorin Annie Ernaux bezeichnet sich selber als Ethnologin ihrer selbst. Und jetzt erscheint bei Suhrkamp ihr zentrales Werk Die Scham. Herr Wegener, seit 1974 veröffentlicht Ernaux mehr oder weniger autobiografische Texte, also Die Jahre, eine Frau oder auch Erinnerung eines Mädchens. Wo genau setzt jetzt Die Scham an?
Die Scham setzt am 15. Juni 1952 an. Das kann man relativ präzise datieren und markieren. Mhm. Es ist der Tag, an dem, und mit diesem sehr kräftigen Satz setzt der Roman ein, mein Vater, es heißt, an einem Juni-Sonntag am frühen Nachmittag versuchte mein Vater, meine Mutter umzubringen. Ui. Das ist ein Paukenschlag und tatsächlich ein zentrales Ereignis im Leben der Annie Ernaux. Das ist das Ende der Kindheit, wie sie sagt, und es ist ein erster Moment des Gewahrwerdens. Erste Risse zeigen sich in diesem ihrem Leben, das sie sonst bislang für intakt hielt, und das ist tatsächlich die Urszene ihres ganzen Schreibens.
Also das muss man auf jeden Fall lesen, um alles andere...
Das muss man auf jeden Fall lesen, um alles andere...
zu verstehen?
Könnte man. Also es ist sehr hilfreich, das zu lesen, um alles andere zu verstehen. Die Scham, das ist ein zentraler Begriff Annie Ernaux. Das ist ein Begriff, den sie in Anlehnung an die Pierre Bourdieu'sche Soziologie literarisch ausbreitet. Der spielt in der Erinnerung eines Mädchens eine Rolle, in der Platz, die Frau, eine ganze Reihe von weiteren Büchern, die wir bislang publiziert haben. Aber hier kommen wir gewissermaßen der reinen Essenz des Ernaux'schen Werkes nahe.
Jetzt gibt es natürlich auch andere Stimmen, die sagen, ja, das ist alles ganz schön und die Frau kann schreiben und das ist alles sehr, sehr toll. Aber es ist ja, wenn man mal brutal formulieren möchte, schon immer sehr, sehr am gleichen Thema entlang, und zwar an sich selbst. Ist das nicht etwas, was sich mit der Zeit vielleicht unter Umständen verbrauchen könnte?
Nein, überhaupt gar nicht. Es sind ja verschiedene Episoden, die sie aufschließt, und es sind ja nicht Episoden nur ihres eigenen Lebens, im Gegenteil. Also sie ihr Ansinnen ist ja eigentlich, das formuliert sie in ihrem Großwerk, in ihrem späten Großwerk, Die Jahre. Es geht ihr darum, eine kollektive Autobiografie zu schreiben. Mhm. Und Ernaux ist skeptisch, glaube ich, was die Frage, was die Möglichkeit anbelangt, einer persönlichen Wahrheit nahezukommen. Im Grunde genommen, das, was sie möchte, ist écrire la vie, das Leben selbst schreiben. Mhm. Und all diese Bücher, die aus der Ferne betrachtet wie Variationen auf ein Thema anmuten könnten, sind im Grunde genommen groß angelegte Versuche, wenn man es nebeneinander legt, groß angelegte Versuche, ein Milieu, eine ganze Gesellschaft, nicht nur eine Schicht, sondern eine ganze Gesellschaft und ihre Zeit zu rekonstruieren.
Wenn wir jetzt diese Bücher nebeneinander liegen haben, wo würden Sie dem, der noch nichts von Annie Ernaux gelesen hat, gesagt, damit fängst du an, damit machst du weiter und damit hörst du auf?
Also damit fängst du an,
ja.
Mit der Platz machst du weiter und am Ende liest du Die Jahre. Aber das ist ein sehr, sehr guter Einstieg, weil er, wie ich sagte, also eigentlich in Reinform mit den Bedingungen, den Modalitäten, mit den Themen, den Motiven, den Sujets der Ernaux'schen Welt, der Scham vor allem vertraut macht. Also die Scham, das ist in anderen Büchern, das ist dann als sexuelle Scham, ein junges Mädchen, das aufwächst, ihrer selbst unsicher und so weiter markiert. Aber Scham, das ist für Ernaux wirklich ein fundamentaler Begriff. Die Scham la honte, das ist, sagt sie an einer Stelle, das ist eine Seinsweise. Das hat zu tun mit ihrem Herkunftsmilieu. Die Scham ist im Grunde das bohrende Gefühl, das beharrliche bohrende Gefühl der eigenen Unwürdigkeit. Ernaux lebt mit dem, was man vielleicht gespaltenen Habitus nennt. Sie kommt aus diesem kleine Leute-Milieu und ist aufgestiegen in so eine Upper Middle Class in Frankreich, und die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass sie das konnte, ist eben die Verleugnung dieses Herkunftsmilieus, und daraus speist sich dieses Gefühl der Scham, und Das ist eine Einsicht nicht nur in französische Gesellschaft, die man nimmt, sondern ich habe den Eindruck, dass da gewisse Spezifika verhandelt werden, die nahezu zeitlos sind.
Gut, dann fangen wir damit an.
Fangen wir damit an.
Und mit unserer dritten Biografie heute hier beim Surkamp Espresso tauchen wir quasi in die Vorentstehungsgeschichte Israels ein. Und wir machen das zudem noch auf eine etwas ungewöhnlichere Art. Und zwar mit dem Buch Herzl, eine europäische Geschichte von Camille de Toledo und Alexander Pawlenko. Da wird das Leben von Theodor Herzl erzählt, also dem Mann, der den modernen jüdischen Staat Israel entworfen hat. Herr Spahr, ich habe schon gesagt, diese Biografie ist ein bisschen ungewöhnlich. Es handelt sich, wie man so schön jetzt sagt, um eine Graphic Novel. Erzählen Sie erstmal, wer war Herr Herzl?
Theodor Herzl war ein Wiener Journalist, ein Gelehrter des späteren 19. Jahrhunderts. Und er ist so etwas wie der Begründer des Zionismus. Wenn man Zionismus heute hört, missversteht man das schnell und hält das so für eine Ideologie unserer Tage. Aber es ist eine dieser Weltanschauungen, der großen Weltanschauungen, wie der Liberalismus, wie der Kommunismus, der Konservatismus des 19. Jahrhunderts. Eigentlich die Idee, dass Juden einen eigenen Staat brauchen. Und zwar nicht so sehr die Juden in den aufgeklärten westlichen Ländern, sondern vor allem im Osten Europas, wo Entrechtung herrschte, wo Pogrome wüteten, wo Menschen flohen. Sie flohen oft auch hierher nach Berlin oder nach Wien und suchten dann weiter ihren Weg nach Amerika oder eben in ein eigenes Land, das Altneuland. Wenn ihr glaubt, ist es kein Märchen. Das ist das biblische Israel, das zum modernen Israel geworden ist.
Das ist ja eine wahnsinnig komplexe Geschichte. Und wenn man sich das so ein bisschen für sich selber runterbricht, Graphic Novel bedeutet viele Bilder, relativ wenig Text. Wie gelingt es diesem Buch trotzdem, zum wahren Kern zu kommen?
Der wahre Kern ist der Ursprung des Zionismus. Der Ursprung des Zionismus ist nicht die Schreibstube von Theodor Herzl, sondern das ist das Alltagsleben der russischen, der galizischen, der polnischen Juden gewesen und Jüdinnen, die entrechtet waren, die bedroht waren. Es ist die Erinnerung von einem Juden, der sich auf den Weg nach Wien macht und dort Theodor Herzl begegnet. Also Theodor Herzl gespiegelt im Schicksal einer russisch-jüdischen Familie. Das gelingt dem Autor Camille Toledo, wie ich finde, ganz eindrücklich, also zu zeigen, das ist der Ursprung, der Antisemitismus, der bis heute sein Unwesen treibt. Und der Maler Alexander Pawlenko, der kommt aus Russland, das ist ein russischer Maler, der ganz wunderbare Zeichnungen uns mit an die Hand gegeben hat. Man sieht auf dem Bild einen Zug.
Einmal noch in die Kamera,
genau. Der Zug fährt von Wien über Budapest nach Konstantinopel.
Okay.
Und Konstantinopel, das war um die Jahrhundertwende, also um 1900, gehörte noch zum Osmanischen Reich. Das war die Hauptstadt und Jerusalem war das Ziel und Tel Aviv, die neue Stadt, die man dort erbaut hat. Also das, was Herzl beschrieben hat in dem Altneuland, ist so etwas wie eine Staatsidee in der Literatur. Einmal ist ein Staat aus der Literatur erwachsen. Und das ist ausgerechnet auch Israel.
Wir schauen da auch gleich rein in das Buch. Vielleicht blättern Sie ein bisschen. Aber was ich interessant fand, so Graphic Novels sind im Literaturbetrieb relativ neue Gäste. Immer noch an hier und da werden die so ein bisschen belächelt. Warum können Sie sich vorstellen, dass gerade so eine Graphic Novel so ein Thema vielleicht auch eine andere Leserschaft ranbringen kann?
Ich glaube, dass man einfach die Geschichte neu erzählen kann, indem man Bilder von dem frostigen Winter in Russland zeigt, indem man brennende Städte zeigt, indem man Schlafwagen mit der Eisenbahn darstellen kann, indem man die Wüste im Land Israel zeigt. Also ich glaube, dass das Bildmedium etwas Neues erschließt, erst recht bei einer Geschichte, die wir für abgelebt und langweilig halten. Graphic Novel ist etwas, was in den USA, aber auch in Frankreich ein ganz populäres Medium ist, ein wunderbares Medium, um gerade jüngere Leser zu gewinnen und ihnen einfach auch Bilder mit an die Hand zu geben für das, was sie dort erfahren. Und sie erfahren hier viel, weil es dann auch immer wieder historische Einschübe gibt, wo eine Geschichte etwas zusammengefasst wird über die Tagebücher von Theodor Herzl, über seine Bücher, über seine Reise ins Land Israel, wo er dem Kaiser Wilhelm II. Begegnet, der auf einer Pilgerreise dorthin unterwegs war. All diese Geschichten enthält dieses Buch. Und insofern ist es eine Biografie von Theodor Herzl, aber auch eine Geschichte, wie ein heute moderner Staat eigentlich ein literarischer Entwurf war am Anfang.
Und damit kommen wir jetzt schon zu unserem letzten, zu unserem vierten Buch heute hier im Suhrkamp Espresso. Traditionell unser Seitensprung. Und das bedeutet, falls Sie die Folge jetzt zum allerersten Mal sehen, ein gutes Buch, allerdings nicht bei Suhrkamp erschienen, sondern bei einem anderen Verlag. Herr Spahr, welches Buch haben Sie uns mitgebracht?
Herr Spalek, Sie wollten eine Biografie. Und ja. Ich las zufällig einen biografischen Roman, Georg, von Barbara Honigmann, einer Autorin, 1949 in Ostberlin geboren. Sie erinnert sich an ihren Vater Georg, an markante Episoden im Leben. Der Vater ist in die Emigration gegangen, wie so viele deutsche Juden. Er ist nach London gegangen, er ist zurückgekehrt, aber eben doch nicht in den Westen gegangen, sondern nach Ostberlin, in die sich formierende Deutsche Demokratische Republik mit all den Hoffnungen, mit dem idealistischen Überschuss, der während der Emigrationszeit sich schon aufgebaut hat. Und Barbara Honigmann unternimmt so etwas wie eine Spurensuche nach ihrem Vater. Sie untersucht die Stasi-Akten, ihre eigenen Erinnerungen. Sie liest die Briefe des Vaters, die er ihr von den langen Kuraufenthalten in Bad Elster jedes Jahr geschickt hat. Eine Revue eines Lebens, ganz sparsam, unsentimental, aber umso prägnanter und nicht zu vergessen.
Nicht zu vergessen, erschien im Hansa Verlag. Herr Spahr, genau. Vielen, vielen Dank. Und auch Ihnen vielen Dank, dass Sie diesmal auch dabei waren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, weil das nächste Mal gibt es 100%ig. Bis dann. Tschüss.